Wir haben vorher das Lied gesungen, Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den Heiligen Gott. Das ist ein alter Chorus, den ich schon in meiner Teenagerzeit gesungen habe. Aber das Lied, es passt gut zu unserer Predigtreihe über unser geistliches Haus. Für unsere Gäste möchte ich das erwähnen, schon seit einigen Wochen haben wir uns am Sonntag in den Predigten darüber unterhalten, hätte ich fast gesagt. Die Unterhaltung bestand darin, dass ich gepredigt habe und ihr gehört habt. Aber ich hoffe sehr, dass ein Dialog entstanden ist, dass das, was hier verkündigt wird, ihr aufnehmt und entsprechend in euren Herzen bewegt. Und ich spüre das auch, um ganz ehrlich zu sein, ob ihr da seid und mit mir in diesem Dialog steht. Aber ja, für unsere Gäste sei es gesagt, wir haben über unser geistliches Gemeindehaus nachgedacht. Und eigentlich dachte ich letzten Sonntag, dass wir diese Predigtreihe über unser geistliches Gemeindehaus abgeschlossen haben. Dann kam Ulla und hat diesen Stichtag gesetzt für den 17. Juni. Einige von euch haben sich bereit erklärt, das, was wir hier auf dieser Skizze sehen. So hatte ich versucht, unsere Predigtreihe in dieser Skizze zusammenzufassen. Irgendwie praktisch darzustellen in einem Modell, und einige von euch möchten das versuchen, und der Stichtag ist am 17. Juni, und ich dachte, okay, wenn das so sein soll, dann füge ich noch einige Predigten hinzu zu dieser Predigtreihe über unser geistliches Gemeindehaus. Und wir feiern ja heute Pfingsten, und das passt so gut dazu, weil was bedeutet das? Wir feiern das Wirken der dritten Person der Gottheit, und das heißt auch, wir staunen und wir freuen uns darüber, wie der Heilige Geist uns zu einem Tempel baut. Ja, wie er eigentlich wirkt in uns und an unserem geistlichen Gemeindehaus. Und ohne sein Wirken gibt es kein geistliches Gemeindehaus. Schaut mal auf diese Skizze. Ohne ihn gibt es kein Fundament. Weil er hat die Schreiber inspiriert, dass sie uns Gottes Offenbarung aufgeschrieben haben. Ohne ihn gibt es keine Bibel, kein Wort Gottes. Ohne ihn gibt es auch kein geistliches Leben, kein neues Leben, keine Wiedergeburt. Ohne ihn können wir auch die Liebesgeschichte Gottes, die wir hier geistliche Theologie genannt haben, wie Gott sich entfaltet hat in der Geschichte, was seine Ziele sind, wer er ist, wer wir sind, all das können wir nicht verstehen ohne den Heiligen Geist, der uns die Augen öffnet für diese Wahrheiten. Ohne ihn gibt es auch keine Veränderung von innen nach außen, denn es ist der Geist Gottes, der das Wort Gottes auf unser Herzen, auf unseren Willen, unseren Verstand, auf das, wer wir sind als lebendige Seele, anwendet und uns verändert. Und ohne sein Wirken erleben wir vielleicht irgendwelche Pseudogemeinschaften, wie man sie in jedem Verein auch erleben kann. Aber nicht wirklich eine geistliche Gemeinschaft, die dadurch zum Ausdruck kommt, dass man sich gegenseitig erbaut und miteinander auf diesem Weg sich unterstützt, um Christus ähnlicher zu werden. Und ohne ihn gibt es auch keine Mission und Evangelisation. Ohne ihn können wir Gott, den Vater und unseren Herrn Jesus nicht ehren und verherrlichen. Und deshalb lade ich uns ein, liebe Geschwister, dass wir an diesem Pfingstsonntag 2012 uns neu erfreuen an dem Wirken des Geistes. Ja, dass wir staunen über sein Werk und wirklich von Herzen, aus unserem Innersten heraus, unseren Gott anbeten. Er ist der Herr unseres geistlichen Gemeindehauses. Wie wirkt also Gott? Wie wirkt er durch seinen Heiligen Geist? Wie beschreibt uns das die Bibel? Ich möchte das in 7 Begriffen zusammenfassen. Das erste Werk des Geistes, feiern wir eigentlich heute, die Ausgießung des Geistes, ist Ausgießung. Der Paulus schreibt in Römer 5, Vers 5, einer meiner Lieblingsverse, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und der Paulus, er spricht hier von der Erfahrung, die uns zu Christen macht. Wenn der Geist Gottes in ein Leben kommt, dann wird auch die Liebe Gottes in unser Herz ausgegossen. Denn die dritte Person der Gottheit ist ja diese personifizierte Liebe, die seit Ewigkeiten zwischen dem Vater und dem Sohn existiert. Wenn also die Person des Heiligen Geistes in unser Leben kommt, dann kommt er nicht nur als der Geist des Sohnes oder als der Geist des Vaters, sondern als der Geist der ewigen Liebe, die zwischen Vater und Sohn seit Ewigkeiten ständig fließt, diese exuberante Energie der Liebe, die wir gar nicht mit unserem Verstand begreifen können. Das ist die Person des Heiligen Geistes. Und dieser Geist der Liebe, er schenkt uns neues Leben, neues geistliches, göttliches Leben, wie Petrus das sagt in seinem Brief. Und er befähigt uns dann, den Vater zu lieben mit der Liebe des Sohnes und den Sohn zu lieben mit der Liebe des Vaters. Man kann also nicht von der christlichen Liebe reden, ohne vom Geist Gottes zu reden. Und vom Geist Gottes kann man nicht reden, ohne von Jesus zu reden. Denn der Geist bezeugt ihn. Jeder von uns hier, der eine lebendige Beziehung zu Gott hat, der hat auch sein persönliches Pfingsten erlebt. Als er bei seiner Wiedergeburt den Geist Gottes bekommen hat, als dieser Geist ausgegossen wurde in unser Herzen, in dein und in mein Herz. Und auf diese Liebe, die der Geist Gottes selbst in Person ist, verlässt sich Paulus in all den Nöten und Bedrängnissen, weil das ist ein Stück weit auch der Kontext dort, wo er sagt, auch in Bedrängnissen halte ich mich an dieser Liebe fest, sie wird uns nicht loslassen. Wir können uns an dieser Liebe festhalten. Es ist die Liebe, die uns gerettet hat, als wir noch Sünder waren. Und auch wenn wir manches nicht verstehen, manches durchleiden müssen in dieser Welt, diese Liebe, auf die kann ich mich verlassen. Zweites Werk des Geistes ist Verherrlichung. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 14, denn der Geist Gottes kommt, wenn er kommt, dann wird er mich verherrlichen, denn was er euch verkündigen wird, empfängt er von mir. Hier wird uns gesagt, dass der Geist Gottes in allem, was er tut, Christus verherrlichen will. Er ehrt Christus, indem er seine Herrlichkeit offenbart und alles, was der Geist uns sagt, das empfängt er von Jesus. Er ist es, der uns in die ganze Wahrheit leitet. Das heißt also, du kannst in irgendeiner Alltagssituation, wie auch immer sie sei, wirklich Gott fragen, was willst du mir jetzt durch deinen Geist hier sagen? Wenn ich hier in diesem Wartezimmer sitze und auf eine Diagnose warte. Was will er uns verkündigen, wenn wir unseren Job verlieren oder wenn wir vor einer Prüfung stehen? Zu welcher Wahrheit will uns der Geist Gottes leiten über Jesus und über den Vater? In manchen Situationen wissen wir gar nicht, was wir beten sollen. Die Lage ist verzwickt. Es gibt auch keine eindeutige Antwort aus der Schrift. Aber in solchen Situationen, auch dann können wir kommen und einfach Gott bitten, Herr, lass mich dich erkennen in dieser Situation. Lass mich solche Entscheidungen treffen und so leben, dass du geehrt wirst. Wenn ich zu Gott komme mit dieser grundlegenden Haltung, wie wir sie da in unserem Dach gesehen haben. Ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte ihn ehren. Ich möchte ihn verherrlichen. Und nicht mit dieser Forderung, jetzt komm, jetzt musst du einfach eingreifen und mein Leben gelingen lassen. Ich will erfolgreich sein. Hilf mir. Das wäre die fordernde Haltung, wo es um uns geht. Aber wenn wir mit dieser Haltung kommen, auch in schwierigen Situationen, Herr, ich möchte jetzt, was auch immer geschieht, so leben, dass du geehrt wirst, dann wirkt der Geist Gottes in uns, dass Christus verherrlicht wird. Er will immer Christus groß machen. Wenn man Christus in deinem Leben sieht, wie du liebst, wie du Menschen liebst, wie wir einander lieben, dann wird Gott verherrlicht und der Geist, der hat sein Werk getan durch uns. Das ist das Zweite, was der Geist Gottes uns verkündigt, er zeigt uns immer wieder die Schönheit des Herrn Jesus, dass wir für ihn leben, ihn verherrlichen und so verherrlicht er Christus. Das dritte Werk des Geistes, Erinnerung. Bevor Jesus seinen Jüngern den Frieden verheißt, sagt er zu ihnen in Johannes 14, Vers 26, der Helfer, der Geist Gottes, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn Träume zerbrechen und Terroristen die Welt unsicher machen, Eheprobleme sich häufen, Kinder rebellieren, dann ist der Geist nicht untätig. Was tut er? Er erinnert uns. An was denn? Er erinnert uns an das, was wirklich zählt und was nicht bedroht ist. Der Plan des Vaters, er wird sich erfüllen. Und der Geist Gottes will uns das immer wieder in Erinnerung rufen, weil wir Menschen so vergesslich sind. Wenn wir die Bibel aufschlagen und anfangen zu lesen, dann wollen wir im Grunde uns an das erinnern, was der Geist Gottes uns in seinem Wort sagt. Und das, was der Geist Gottes im Wort Gottes zeigt, das ist so wie ein Anker, das unser Lebensschiff auch selbst in Stürmen festhalten kann. Das ist so, als würde zur rechten Zeit die Krankenschwester in dein Krankenzimmer kommen, an dein Bett kommen und dir sagen, ich habe gerade mit dem Arzt gesprochen, es wird alles gut werden. So erinnert uns der Geist Gottes an das, was Jesus gesagt hat, in der Welt, da werdet ihr bedrängt, macht euch nichts vor. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Erinnern ist ein wichtiges Werk des Geistes und ich denke, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder die Zeit nehmen, liebe Geschwister, um auf ihn zu hören, auf das, was er uns sagen will, an was er uns erinnern will. Und ich frage dich, an was hat er dich letzte Woche erinnert? Zu mir hat er letzte Woche gesprochen und mich sehr ermutigt und irgendwo auch bestätigt. In einem Gespräch mit einer Schwester kamen wir auf die Herrn Hutter Losungen zu sprechen. Und von ihr habe ich erfahren, dass es sowas wie historische Losungen gibt. Die Herrnhuter-Bewegung gibt es ja schon seit dem 18. Jahrhundert, gegründet von Graf Zinzendorf, Nikolaus von Zinzendorf. Und seit damals werden diese Losungen aufgeschrieben. Und sie brachte mich auf diesen Gedanken, mal nachzuforschen, welche Losung an meinem Geburtstag in diesem Büchlein stand. Nun möchte ich dieser ganzen Losungsgeschichte nicht irgendeine mystische Kraft zudenken. Man kann das auch missbrauchen. Das will ich ganz klar sagen. Aber in dieser meiner Situation dachte ich doch, ich will das mal hören. Was steht am 22. Dezember 1967 in den Losungen? Und habe eine E-Mail geschrieben an die Herrnhuter. Am nächsten Tag kam die Tageslosung. Und ich muss ehrlich sagen, es hat mich wirklich angesprochen. Und es hat mich irgendwo ermutigt. Ich meine wirklich, dass der Geist Gottes durch dieses Wort zu meinem Herzen gesprochen hat. Da heißt es in 1. Chroniker 22, 16, mache dich auf und richte es aus. Der Herr wird mit dir sein. Und ich denke zurück in mein Leben, ja, noch nicht so lang, aber schon ein paar Meilen bin ich schon unterwegs. Und da fielen mir dann plötzlich so viele Stationen ein, wo ich ganz klar auch schwierige Entscheidungen treffen musste, mich bewegen musste, mich aufmachen musste, im Vertrauen auf den Herrn gehen musste, in der Gewissheit, dass er mit mir ist. Das hat mich ermutigt, dieses Wort. Aber dann kam noch das zweite Wort. Es sind ja immer zwei Verse in diesen Herrnhuter Losungen dabei, also so ein Lehrvers und nochmal ein Lernvers. Der zweite Vers, Matthäus 10, Vers 10, da heißt es, ihr seid es nicht, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Und wisst ihr, ich bin ein Prediger und ich frage mich immer wieder, ganz ehrlich, ist das, was ich wieder wirklich hier sage, auch wenn ich dein Wort verkündige, ist das von Bedeutung? Bringt das etwas wirklich? Und die zweite Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, verkündige ich wirklich das, was du willst, Herr? Schon seit ich in dieser Berufung stehe, beschäftigen mich diese Fragen immer wieder. Weil ich möchte nicht anderen predigen und dann selbst verwerflich werden, wie Paulus das sagt. Und dann kam dieses Wort hier und das hat mich einfach ermutigt. Es war für mich, für meine inneren Zweifel, die ich manchmal habe, war das einfach die richtige Antwort. Und ich denke, so erinnert uns der Geist Gottes durch das Wort Gottes. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass ihr jetzt alle da schreiben müsst und was ist jetzt die Losung an meinem Geburtstag. Könnt ihr machen. Guckt, welche Erfahrungen ihr damit macht. Aber mir persönlich hat das auf jeden Fall viel bedeutet und ich danke der Schwester, die mich auf diesen Gedanken gebracht hat. Ich habe das gar nicht gewusst, dass es das gab. Vielleicht hat der Geist Gottes schon durch sie gewirkt, dass sie mir das überhaupt gesagt hat. Und so ist dieses Geheimnis. So wirken wir zusammen mit dem Geist Gottes. Das vierte Werk des Geistes, Bestätigung. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 16, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Es gibt also eine innere Gewissheit des Herzens, die Gottes Geist wirkt. Wir müssen uns das nicht einreden, sondern sein Geist bezeugt es zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Reformator Calvin, er sprach in diesem Zusammenhang immer vom inneren Zeugnis des Heiligen Geistes. Er macht uns gewiss in unserem Herzen und in unserem Leben. Stellen wir uns mal folgende Szene vor. Da findet eine Gerichtsversammlung statt in deinem Herzen. Folgendes Bild, alle erheben sich. Du bist angeklagt wegen Heuchelei. Du behauptest, ein Kind Gottes zu sein. Bist du es aber wirklich? Das ist die Sache, über die dieses Gericht entscheiden soll. Die Beweise gegen dich sind überzeugend, alles ist offenbar. Auch die geheimste Sünde, die geheimsten Gedanken, deine sexuellen Fantasien, die Neidgedanken, der Hochmut, all das ist offenbar. Du bist sprachlos. Der Ankläger, er klagt an und die Welt spottet und das Fleisch zweifelt. Und dann betritt der Geist Gottes den Gerichtsraum deiner Seele. Er ist es, der das letzte Wort hat. Und mit leiser Stimme, die aber voller Autorität klingt, hörst du ihn sagen, dieser Mensch, er gehört zu Gott. Wer kann noch Einspruch erheben? Der Geist Gottes hat gesprochen, der Fall ist abgeschlossen. Im Propheten Sacharja Kapitel 3 finden wir eine ähnliche Szene beschrieben. Da steht der Satan, der große Ankläger, und er klagt den Priester Josua an. Schau dir den an! Seine Kleider, die stinken. Wie kann der behaupten, dass er zum König gehört? Und Satan, der hatte nicht ganz Unrecht. Denn die Kleider des Priesters Josua waren unrein. Sie waren befleckt mit Exkrementen. Das Wort, das dort verwendet wird im hebräischen Urtext, schmutzig, unrein sind die Wörter, die im Hebräischen auch Kot, Exkremente bedeuten. Und dann tritt Gott vor und er sagt, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu Josua sagt er, siehe, ich habe deine Sünde von dir weggenommen und lasse dir Festkleider anziehen. Und dann wendet sich Gott wieder an seine Knechte und sagt, setzt ihm einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Und auf dem Kopfbund, der ein Teil der priesterlichen Kleidung war, da waren vorne die Worte geschrieben oder eingraviert. Ich hör's. heilig dem Herrn. Vor Gott sind wir heilig gemacht. Durch unseren Herrn Jesus Christus. So sieht uns der Vater. Und wenn wir manchmal unser Leben anschauen, kann es sein, dass wir uns fragen, sind wir es wirklich? Wir überdenken unser geistliches Wachstum und Zweifel kommen auf. Jeder Gläubiger wird immer wieder auch von Zweifeln angefochten. Bin ich wirklich ein Gotteskind? Ist dieser Glaube nicht nur etwas, was ich mir selbst eingeredet habe? Wir meinen, er hätte nie Zweifel. Entweder ist er nicht ehrlich oder ist wirklich ein Meister des Verdrängens. Aber dann kommt der Geist Gottes und er bestätigt mir tief in meinem Herzen, dass ich ein Kind Gottes bin. Wenn wir es lernen, auf den Geist Gottes zu hören, werden wir es wissen, dass wir zu Christus gehören. Und wir werden uns in der Gemeinschaft mit Gott erfreuen, weil wir seine Kinder sind. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Ich kann das nicht erklären. Es ist einfach so. Und wenn ihr es erfahren habt, dann wisst ihr genau, von was ich rede. Also das erste Werk, Ausgießung, zweitens Verherrlichung, drittens Erinnerung, viertens Bestätigung, fünftens Versiegelung. Wenn wir zu Jesus kommen und eine Neugeburt erleben, dann werden wir einverleibt mit Jesus und wir werden versiegelt mit dem Heiligen Geist. Epheser 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Nun, an was erinnert uns ein Siegel? Was bedeutet es? Wozu wird es gebraucht? Ein Siegel wird zunächst mal gebraucht, um etwas zu beglaubigen oder zu beurkunden. Annemarie hat am Notariat gearbeitet viele Jahre. Sie weiß genau, was so ein Siegel eigentlich bedeutet. Versiegelung bedeutet auch Beglaubigung. In der Vergangenheit, da drückte ein Mann sein eigenes persönliches Siegel einem Dokument auf und das bestätigte, dass dieses Dokument wirklich sein Dokument war. Wenn wir also gläubig werden, dann empfangen wir den Heiligen Geist und er beglaubigt, dass wir zu Jesus gehören. Und diese Beglaubigung, die, denke ich, enthält auch noch einen anderen Aspekt. Durch das Siegel des Geistes wird auch anderen, nicht nur uns selbst und vielleicht auch der unsichtbaren Welt, sondern auch anderen beglaubigt, dass wir wirklich Christen sind. Wie geschieht das? Wisst ihr, wie das geschieht? Der Geist Gottes in uns bringt die Frucht des Geistes hervor, die anderen Menschen bestätigt. Diese Leute sind anders. Die sind geduldiger. Die sind langmütiger, die sind einfach liebevoll. Von wo kommt das? Sie sind vielleicht Christen. Ah, sie zählen sich zu diesem Christus. Das war eigentlich das Markenzeichen der ersten Christen. Damit haben sie die Welt revolutioniert. Wie sie miteinander umgegangen sind, wie sie geliebt haben, weil sie so geliebt haben, wie Jesus geliebt hat. Verbreitete sich das Evangelium und der Geist Gottes hat das gebraucht und es hat sich verbreitet bis ans Ende der Welt. Verbreitet sich auch jetzt noch. Wie so ein Lauffeuer. Der Heilige Geist also, er beglaubigt, er bestätigt sowohl anderen als auch uns selbst, dass wir zu Jesus gehören. Noch einen zweiten Gedanken zum Siegel. Das Siegel wird nicht nur als Beglaubigung, sondern es signalisiert auch Eigentumsrecht. Als Gottes Kinder sind wir Gottes Eigentum. Wir gehören zu ihm. Wer schon mal ein Buch von mir ausgeliehen hat, der weiß, dass ich in all meinen Büchern einen Siegelabdruck habe. Ja? Da steht also Library of Johann Binder. Das Siegel, es zeigt an, dass das Buch mein Eigentum ist. Und falls ihr eins noch meiner Bücher auf euren Regalen habt, dann war das jetzt eine gute Erinnerung, es irgendwann mal wieder nach Hause zu bringen. Aber der Heilige Geist, er ist die Garantie für das, dass wir Gottes Eigentum sind. Nur eine dritte Bedeutung des Siegels. Ein Siegel signalisiert auch vor allem Sicherheit. Ein Siegel stellt sicher, dass niemand Unbefugtes den Inhalt einsehen kann. Wir haben ja gelesen, der Geist selbst ist das Siegel. Versiegelte Leute, so möchte ich das mal ausdrücken, sind abgesonderte Leute. Sie sind abgesondert, man sieht sie anders als unversiegelte Leute. Denken wir mal darüber nach. Du und ich, wir sind versiegelt worden. Das heißt, in die Obhut, in die Fürsorge des Geistes gegeben. Und der wird dafür sorgen, dass wir mit dem Vater und dem Sohn Gemeinschaft haben können. Abgesonderte Gemeinschaft. Wir sind sicher durch den Geist Gottes. Nicht vor Bomben, nicht vor Krebs, nicht vor irgendwelchen Problemen und Leiden und Unfällen, nicht vor Inflation und Wirtschaftskrise, aber davor, dass uns nichts von dem Vater trennen kann. Liebe Geschwister, diese Wahrheit, die beflügelt mich einfach. Gott hat das Siegel des Geistes auf uns geprägt, in uns gelegt, damit wir diese wunderbare Gewissheit haben können, dass weder Tod noch Leben noch Engel noch Gewalten noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. So heißt es in Römer 8. Ich werde die Erfahrung, die wir mit meiner Schwiegermutter machen durften in diesem Jahr und überhaupt diese Zeit vor ihrem Tod bis an mein Lebensende in mir tragen, selbst als diese schreckliche Krankheit Alzheimer ihren Verstand zerstörte, konnte ihr das eine nicht genommen werden, ihr Jesus. Sie war versiegelt mit dem Geist Gottes. Und ich bin sicher, also ich glaube es wenigstens, dass wenn sie letztlich nur noch dieses eine sagen konnte und alles andere war wir, aber das eine hat sie richtig gesagt, alles soll zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes geschehen, dann war das letztlich dieser Geist, der durch sie redete. Das sechste Werk des Geistes steht unter dem Stichwort Anzahlung. 2. Korinther 1, 21 bis 22. Andrea, siehst du gut? Kannst du gut lesen? Lies uns mal das ganz laut vor, aus der Reihe. Wir wurden nicht nur mit dem Geist Gottes versiegelt, sondern er ist auch die Anzahlung oder das Pfand auf den Tag der Erlösung hin. So heißt es im Epheserbrief in einer anderen Stelle. Ein Pfand ist eine Anzahlung mit der Garantie, dass die Restzahlung folgen wird. Und so ist der Heilige Geist, der in uns wohnt, die Anzahlung, dass Gott die Erlösung, die er in uns schon angefangen hat, auch vollenden wird. Mit anderen Worten, der Geist Gottes, er gibt uns schon jetzt einen Vorgeschmack für das, was noch kommen wird. Gott hat uns also den Heiligen Geist gegeben als eine Art Anzahlung, damit wir eine Art Vorstellung haben können, was uns erwartet, wenn wir in die Herrlichkeit ankommen. Meine Frage an uns, kosten wir schon etwas davon? Kosten wir das? Er will uns schon jetzt in eine Vorfreude führen, eine Vorfreude auf Jesus. Und ich denke, wir kosten etwas davon, ja? Von dieser Anzahlung. Wir kosten jetzt schon etwas von dem Himmel, von dieser endgültigen Erlösung, liebe Geschwister. Wenn wir wirklich Momente haben, vielleicht während unserer stillen Zeit oder sonst wo in der Schöpfung in unserem Leben, ja, wir sind irgendwo unterwegs und wir empfinden tief in unserem Himmel, in unserem Innern eine Freude an Jesus selbst. Und es ist mein Gebet und mein Wunsch, dass wenn wir hier zusammenkommen als Gemeinde und Gottesdienst feiern, dass wir diese Freude in unserem Innern auch wirklich empfinden, tief in unserem Herzen, diese Freude an Gott selbst und auch diese Freude an der Gemeinschaft mit seinen Kindern. Und dass diese Freude alles andere übersteigt, was uns sonst noch so schnell Freude, kurzfristige Freude bringen könnte in unserem Leben. Diese Freude an der Schönheit und Einzigartigkeit des Herrn Jesus, die wir tief in unserem Herzen empfinden, weil wir Gott lieben, weil wir einander lieben, ist dieser Vorgeschmack. Es ist eine Folge dieser Anzahlung, die wir in unserem Leben haben durch den Heiligen Geist. Und es ist mein Appell an uns an diesem Pfingstsonntag 2012, geben wir doch diesem Geist Gottes Raum in unserem Leben, dass er unser Herzen erfüllt mit Freude für die Nachfolge hier schon. Mit Freude an Jesus selbst, an Gott selbst, mit Freude auch auf den Tag hin, an dem wir dann vom Glauben zum Schauen kommen werden und unseren Herrn sehen, so wie er ist. Dann wird unsere Erlösung vollendet sein. Dann folgt die Auszahlung sozusagen. Das siebte Werk des Geistes ist Salbung. Das Neue Testament spricht auch von der Salbung mit dem Geist. Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 20 und auch 27, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge, und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Der Apostel Johannes schreibt diese Worte an Christen, die bedroht waren von der gnostischen Irrlehre. Davon haben wir letztes Jahr in einer Predigtreihe viel gehört, als wir den ersten Johannesbrief durchgesprochen haben hier. Im Gegensatz zu den falschen Lehren haben echte Gläubige die Salbung mit dem Heiligen Geist. Und dieser Geist, der ist so wie ein eingebauter Lügendetektor, der uns hilft, in der Wahrheit zu bleiben. Nur durch den Geist Gottes sind wir in der Lage, zwischen Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden. Ich habe letzte Woche eine lustige Anekdote gehört. Ich war da auf dieser EBTC-Konferenz in Metzingen. Da war ein Prediger aus den USA und der hat Folgendes erzählt. Es war so ein Seminar um 2 Uhr, ja, oder auf jeden Fall am Spätnachmittag. Und dann ist ja natürlich die größte Gefahr da, dass die Leute einschlafen, weil einfach die Kurve nach unten geht, der Konzentration. Und da war ein Prediger, so hat er das erzählt, der hat wirklich das Wort Gottes mit Begeisterung verkündigt. Ich versuche das auch immer wieder zu tun, jeden Sonntag hier. Und dann merkt er so, ja, dass so immer wieder so Einzelne eingeschlafen sind. Das merke ich übrigens auch, wenn Leute hier schlafen. Also denk bloß nicht, ich würde das nicht sehen. Und nach dem Gottesdienst geht er auf diesen Mann zu und sagt, Mensch, ich habe alles gegeben. Ich habe versucht, wirklich das Wort Gottes in Wahrheit zu verkündigen. Und du bist eingeschlafen. War das so langweilig? Wobei der Mann sagt, also eigentlich solltest du das als ein Kompliment ansehen, wenn ich bei deinen Predigten schlafe. Ja, wie soll ich das als Kompliment ansehen, wenn du bei meinen Predigten schläfst? Würdest du falsche Lehre verkündigen? Glaube mir, ich wäre hellwach. Genau das ist es, dieser Lügendetektor des Geistes Gottes, was natürlich, meine Lieben, jetzt nicht bedeuten soll, dass ihr nächstes Mal hier alle jetzt einschlaft. Das wäre eine Katastrophe für mich, wenn ich plötzlich eine schlafende Gemeinde vor mir habe. Das ist eine Anekdote, gell? Aber ich will damit illustrieren diesen Punkt. Dieser Geist ist dieser Lügendetektor in uns. Wenn wir den haben, gehen die Signale hoch, wenn plötzlich irgendetwas gesagt wird, was nicht im Wort Gottes steht, was falsch ist, was daneben liegt. Und deshalb haben wir diese Salbung, um das richtig zu unterscheiden. Das heißt nicht, dass wir keine mehr Lehrer brauchen, weil im Epheserbrief sagt Paulus deutlich, wir brauchen Lehrer in der Gemeinde. Aber das, was er uns hier sagen will, ist, mit dem Wort Gottes in der Hand und der Salbung des Geistes Gottes in unseren Herzen haben wir alles, was wir zur Lehre über das Wort Gottes brauchen. So verstehe ich diese Aussage hier. Und ich denke, das geht auch noch weiter. Es geht hinein in Situationen, wo wir vor Entscheidungen stehen und wo wir dann ganz bewusst wirklich Gott fragen, wie willst du jetzt, dass ich handle? Leite mich durch deinen Geist, führe mich in dieser Situation. Ich denke, liebe Geschwister, wir müssen es mehr lernen, mit dem Geist Gottes zusammenzuwirken, uns von ihm leiten zu lassen. Und es eben nicht so zu machen, unsere eigenen Pläne zu schmieden und dann bitten wir den Geist Gottes, ja, hilf uns jetzt, dass wir das ausführen können. Sondern dass wir schon vorher, vor Entscheidungen, ihn fragen, wie willst du, dass ich hier vorgehe? Wie kann ich die Werke tun, die du vorbereitet hast? Das heißt, die ganz genau deinem Plan entsprechen, damit dein geistliches Gemeindehaus gebaut wird, damit deine Herrlichkeit reflektiert wird, auch durch mein persönliches Leben. Nur durch dieses Werk des Geistes, der Salbung, können wir uns eigentlich Gott nahen, können wir ihn lieben, können wir Wahrheit von Irrtum unterscheiden, können wir so leben, dass Gott geehrt wird. Das ist also sein Wirken. Im Schnelllauf nochmal zusammengefasst: Ausgießung, Verherrlichung, Erinnerung, Bestätigung, Versiegelung, Anzahlung, Salbung. Durch den Geist Gottes haben wir das, was wir für unsere geistliche Reise jenseits von Eden auf dieser Welt brauchen. Und liebe Geschwister, jetzt können wir nach Hause gehen und all das Gesagte, diese Predigt in unseren Ordner Lehre über den Heiligen Geist abheften. Und das war's. Wenn die Predigt nur das bewirkt hat, dann hat sie sicherlich ihren Zweck nicht erfüllt. Was ich mir am meisten wünsche, ist, dass wir einfach neu ermutigt wurden, diesem Geist Gottes mehr Raum zu geben in unserem Leben. Dass wir das lernen, wie ich vorhin sagte, mit ihm zusammenzuwirken, in unserem Alltag, im Gebet immer wieder zu fragen, Herr, zeig mir deine Wege. Heiliger Geist, erfülle mich, damit ich Jesus ehren kann durch diese Entscheidung, durch mein Leben, durch diese Reise, durch meinen Urlaub, durch diese neue Arbeitsstelle, was auch immer es ist, was uns gerade bewegt. Lassen wir uns von ihm immer wieder neu füllen. Werden wir sensibel für sein Reden und Wirken und möge er in unserem Herzen die Freude und die Begeisterung für Jesus, für seinen Tempel, für dieses geistliche Gemeindehaus, das wir eigentlich sind als Gemeinde, immer wieder neu empfachen. Und mit ihm wollen wir uns auch dem Tag entgegensehnen, wenn Gott alles in allem sein wird und wir ununterbrochen mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben werden. Ich lade uns jetzt ein mit einigen Liedern, die wir singen werden und auch vielleicht noch mit eigenen Worten unseren dreieinigen Gott anzubeten. Lass uns diesen Gottesdienst ausklingen lassen mit Anbetung.